Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Schuld am Kommunismus sind immer nur die Russen. Spätestens seit dem Ende der Sowjetunion hat in allen Nachfolgestaaten eine rege Neubewertung der über 70-jährigen kommunistischen Herrschaft eingesetzt, die selten frei von nationalen Egoismen ist. Dabei gehen alle Seiten nicht gerade zimperlich mit der eigenen Verstrickung in die Verbrechen des kommunistischen Regimes um. Sie wird in der Regel bagatellisiert oder schlicht geleugnet. Ein Beitrag von Gasttrommler Leo Ensel. In Kiew und anderen ukrainischen Städten toben die Straßenkämpfe. Nein, diesmal sind nicht die Abwehrkämpfe der ukrainischen Verteidiger gegen die russischen Invasoren gemeint. Es geht um die Derussifizierung, die Dekommunisierung, sprich die Dekolonialisierung der Ukraine. Überflüssig zu betonen, dass diese Begriffe zumindest aus ukrainischer Sicht synonym sind. Allein in Kiew sollen 296 Straßen umbenannt werden. Die Lenin-Denkmäler sind längst gefallen. Die Straßennamen siegreicher Generäle der Roten Armee wurden bereits vor Jahren zugunsten ukrainischer Nationalisten aus der Zwischenkriegszeit umbenannt. Dass da öfters auch Nazi-Kollaborateure und Judenkiller aus dem Bandera-Lager dabei waren, schwamm drüber. Und der Tag des Sieges über Hitler-Deutschland wurde schon mal NATO-kompatibel vom 9. auf den 8. Mai vorverlegt. Dagegen steht vor dem Michaeliskloster in Kiew das Denkmal für die Opfer der Holodomor schon seit Anfang der 90er Jahre. Ist es ein Zufall, dass dieses Wort an ein anderes anklingt? Der Hungerkatastrophe 1932-33. Ähnliches lässt sich in einem anderen post-sowjetischen Land mit NATO-Ambitionen beobachten. Eine Topographie des Terrors findet man nämlich seit einigen Jahren nicht nur rund um das ehemalige Reichssicherheitshauptamt in Berlin, sondern auch in der georgischen Hauptstadt Tbilisi, errichtet mit freundlicher Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung. Gemeint ist hier der rote, insbesondere der stalinistische Terror. Anhand einer Reihe von Gebäuden und Plätzen wird hier akribisch demonstriert, wie die georgische Bevölkerung unter der kommunistischen Terrorherrschaft zu leiden hatte. In den Nachfolgestaaten der UdSSR, die auf EU- und NATO-Mitgliedschaft spekulieren, ist die Dekommunisierung in vollem Gange. Parallel dazu werden neue nationale Geschichtsnarrative gebastelt und die laufen in der Regel auf einen unausgesprochenen, simplen Satz hinaus. Schuld am Kommunismus waren immer nur die Russen. Nicht Vertreter einer bestimmten Ideologie waren also die Täter, sondern Vertreter einer bestimmten Nation. Dasselbe gilt für die Opfer. Opfer waren nicht Kulaken, Kleinbauern, Adlige, Priester, Dissidenten, unliebsame Wissenschaftler und Künstler, sondern schlicht alle Völker der ehemaligen Sowjetunion, außer den Russen. Mit einem Wort, wir sind gerade Zeugen eines bemerkenswerten geschichtsrevisionistischen Prozesses, den man etwas akademisch sperrig als posthume Renationalisierung der Sowjetgeschichte bezeichnen könnte. Natürlich stimmen diese voluntaristisch konstruierten schrägen Narrative hinten und vorne nicht. Stalin und sein berüchtigter Geheimdienstchef Lavrenti Beria zum Beispiel waren Georgier. Auch Vertreter anderer Nationalitäten, wie der Schlächter der Kronstädter Matrosen, Leo Trotzki, der Gründer der berüchtigten Tscheka, Felix Tscherninski, die Regisseure der stalinistischen Schauprozesse, Wischinski und Jagoda, sowie der Killer von Katyn und Völkerverschieber, Anastas Mikoyan, waren Verbrecher des Sowjetregimes. In der rund 60 Kilometer westlich von Tiflis gelegenen georgischen Geburtsstadt Stalins, Gori, befindet sich noch heute ein Stalin-Museum, dessen originäre Sowjet-Mief vermutlich alles übertrifft, was an analogen Bauwerken und Gedenkstätten in Russland noch existiert. In der georgischen Topographie des Terrors allerdings nirgends auftaucht. Man stelle sich vor, in Braunau gäbe es noch heute ein dem großen Sohne Österreichs exklusiv gewidmetes Museum, Hitlerwein als Merchandising-Produkt inklusive. Und gehungert wurde zu Beginn der 30er Jahre auch außerhalb der Ukraine. Nicht zuletzt in den fruchtbaren Kuban- und Schwarzerdegebieten im Nordkaukasus und in Kasachstan. Auch Russen sind dieser staatlich induzierten Hungerkatastrophe zu Hunderttausenden zum Opfer gefallen. Aber die neuen Erzählungen dienen nicht nur der Reinwaschung der eigenen Geschichte. Sie lassen sich zugleich auch für die ideologische Auseinandersetzung im neuen West-Ost-Konflikt im Allgemeinen und besonders natürlich bezogen auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine trefflich instrumentalisieren. So hieß es in den Nachrichten, als im März eine russische Granate den Kiewer Rundfunksender an der Melnikowa-Straße, einige hundert Meter von Babi Yar entfernt, traf, wo Ende September 1941 Einsatztruppen der SS mit logistischer Unterstützung durch Wehrmacht und ukrainische Hilfspolizisten innerhalb von 2 Tagen 33.771 Juden erschossen hatten, die Russen hätten Babi Yar beschossen. Später legte man noch eins drauf. Nun hieß es, die ganze Ukraine ist jetzt zu Babi Yar geworden. Die eigene Mittäterschaft an diesem Ort und die blutigen antijüdischen Pogrome durch die ukrainische Bevölkerung beim Einmarsch der Wehrmacht in Ostgalizien, der heutigen Westukraine, denen allein in Lemberg, dem heutigen Lviv, um die 4000 Juden zum Opfer fielen, wurden wohlweislich verschwiegen. Der fürsorglichen Bemutterung durch den Westen tat das keinen Abbruch. Bereits im Zuge der Krim-Krise und des kriegerischen Konfliktes in der Ostukraine im Frühjahr 2014 hatten die Grünen vergeblich versucht, im Bundestag eine Resolution über die historische Verantwortung Deutschlands für die Ukraine durchzusetzen. Heute wären sie da sicher erfolgreicher. Demnach wurde am 22. Juni 1941 nicht die Sowjetunion, sondern die Ukraine von der Wehrmacht überfallen. Unwillkürlich fragte man sich damals, wo bleibt da Belarus, das im Zweiten Weltkrieg bekanntlich ein Viertel seiner Bevölkerung verlor? Aber zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht genügend Weißrussen gegen Präsident Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen, sodass Belarus noch bis zum Sommer 2020 warten musste, um ebenfalls in den Genuss grüner Sonderfürsorge zu kommen. Wie die postsowjetischen Staaten die Epoche der Sowjetunion verarbeiten, ist deren Angelegenheit. Für die Auseinandersetzung in Deutschland schlage ich folgenden Sprachgebrauch vor. Nicht die Ukraine, wahlweise Belarus, Russland, wurden im Zweiten Weltkrieg Opfer schwerster deutscher Verbrechen, sondern auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, wahlweise Belarus, Russland, wurden im Zweiten Weltkrieg schwerste Verbrechen von Deutschen begangen. Diese Wortwahl ist etwas umständlicher, dafür allerdings resistent gegen posthume nationalistische Vereinnahmungen. Die Konstruktion differenzierter Geschichtserzählungen, die im Diskurs mit anderen betroffenen Nationen eindimensionale Täter-Opfer-Polarisierungen überwinden, und die eigene Mittäterschaft Schritt für Schritt integrieren, ist ein äußerst mühsamer, schmerzhafter Prozess. Er wird vermutlich, wie nicht zuletzt das Ringen um die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland gezeigt hat, Jahrzehnte dauern. Einstweilen sollten alle Seiten, namentlich zu Kriegszeiten, zumindest auf allzu simple Schuldzuweisungen verzichten.